ein Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Wenn man als Künstler oder Künstlerin jene Menschen bezeichnet, die in der bildenden, angewandten oder darstellenden Kunst tätig sind, dann bin ich das in gewissen Phasen meines Lebens sicherlich auch schon gewesen. So wie wahrscheinlich fast jeder, der im Kunstunterricht mindestens gemalt hat. Aber ob das dann wirklich für die Nachwelt erhaltenswert ist, was ich da so gemalt habe, steht auf einem anderen Blatt. Mir gegenüber sitzt jemand, den ich danach fragen kann. Frau Dr. Kaiser-Schuster ist Dezernentin der Kulturstiftung der Länder. Guten Morgen, Frau Dr. Kaiser-Schuster.
Guten Morgen, Herr Mück.
Wie sehen Sie denn meine Chancen, dass mein Nachlass irgendwann mal in eine bedeutende Sammlung Eingang findet?
Zuallererst würde natürlich die Sichtung Ihres Nachlasses stehen. Vielleicht sind Sie ja ein verkannter Künstler und wir haben das bisher noch nicht feststellen können. Da ich Ihr Oeuvre nicht kenne, würde ich es mir zunächst einmal ansehen, ohne jegliche Vorurteile, um dann entscheiden zu können, ob es sich um regional bedeutendes, also regional identitätsstiftendes Kulturgut handelt oder gar national wertvolles Kulturgut. Aber das kann ich natürlich so aus der hohlen Hand heraus erstmal nicht entscheiden.
Dann würde ich die Frage, was meine Person betrifft, jetzt mal zurückstellen. Aber die Frage, welche Künstlernachlässe erhaltenswert sind und wie diese Sicherung von Künstlernachlässen und auch Vorlässen geschehen kann und soll, darüber unterhalte ich mich jetzt mit Frau Dr. Kaiser-Schuster. Zunächst zu Ihrer Person. Sie sind Dezernentin hier im Hause. Was sind hier im Haus Ihre Aufgaben?
Ich bin Dezernentin für den Bereich 20. Jahrhundert und zeitgenössische Kunst und verantwortlich für die Bereiche Erwerbungsförderung und Ausstellungsförderung, leite außerdem den deutsch-russischen Museumsdialog und berate den deutsch-russischen Bibliotheksdialog. Und im Kontext der zeitgenössischen Kunst bin ich außerdem verantwortlich für die Durchführung der Jury der Villa Massimo, Casabaldi in Olevano, Studienzentrum Venedig und Cité in Paris.
Und Sie sind und waren in der Kulturstiftung der Länder in vielen Fällen verantwortlich für die Frage, wie kann der Nachlass eines Künstlers für die Öffentlichkeit als Kulturgut gesichert werden? Beispielsweise wie der Nachlass von Wilhelm Lehmbruck, Kurt Schwitters, Ernst Barlach, Hans Arp, August Sander, von Umbo, von Marianne Hoppe oder Lotte Reiniger erhalten und so für die Öffentlichkeit gesichert werden kann. Haben Sie eine ungefähre Idee, wie viele Nachlässe Sie schon betreut haben?
Ich bin seit 20 Jahren für die Kulturstiftung der Länder tätig und in diesen 20 Jahren habe ich über 20 Nachlässe tatsächlich bearbeitet und dann auch zu einer Förderung gebracht. Das würde tatsächlich bedeuten, dass ich mindestens einmal pro Jahr einen Künstlernachlass bearbeite, beziehungsweise es dann auch zur Förderung eines solchen kommt. Wobei man sagen muss, dass es nicht immer gesamte Nachlässe sind, sondern es kann sich natürlich auch um Teilnachlässe handeln.
Sie haben jetzt ein Positionspapier geschrieben über den Umgang mit Künstlernachlässen heute. Wir wollen aber vorher noch mal sprechen über 3, 4 dieser Projekte, die Sie betreut haben. Ein Beispiel: Ernst Barlach, ein Künstler, der von den Nationalsozialisten verfolgt und verfemt wurde und der einer der bedeutendsten deutschen Künstler seiner Zeit war. Als nach der Wiedervereinigung die Erben angeboten haben, den größten zusammenhängenden Nachlass in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern in öffentlichen Besitz zu überführen, da wurde diese Erwerbung von der Kulturstiftung der Länder nicht nur gefördert, gemeinsam mit dem Bundesministerium des Innern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern, es ging sogar bis zu einer Stiftungsgründung.
Ja, wir haben natürlich versucht, das gesamte Problem oder das Thema in einen Rahmen zu fassen. Und durch die Vermittlung der Kulturstiftung der Länder wurden tatsächlich wesentliche Voraussetzungen für die Errichtung einer Ernst-Barlach-Stiftung geschaffen, indem wir Federführung bei den Kaufverhandlungen übernommen haben und als treuhänderische Erwerberin auch in Erscheinung getreten sind, bis der Besitz der ins Leben gerufenen Ernst-Barlach-Stiftung dann übergeben werden konnte. Bei Barlach handelte es sich um über 300 Plastiken, 1000 Zeichnungen, 120 Skizzenbücher, 110 literarische Manuskripte, 230 Positionen Druckgrafik und 24 Druckstücke. Sie sehen schon allein an diesem Umfang, dass das natürlich eine Menge Arbeit bereitet und das nicht in kurzer Zeit alles tatsächlich bewältigt werden kann.
Ich erinnere mich da gerade an eine Förderung aus der jüngsten Vergangenheit, nämlich den Nachlass von Umbo, dem Erfinder der fotografischen Reportage, der mit vollem Namen Otto Maximilian Umbeer heißt. Wir haben in den Akten unseres Hauses, da haben wir immer die Jahreszahl mit drin, und diese Akte, die hieß 2010-40, die wir in diesem Jahr geschlossen haben. Das heißt, das war eine Förderung, die Sie betreut haben hier im Hause, die 10 Jahre gedauert hat, mit allen Imponderabilien, die man sich dabei vorstellen kann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja, das war, glaube ich, die Krönung meiner bisherigen Tätigkeit, um es einmal so auszudrücken. Denn schwieriger und langwieriger hätte es eigentlich nicht sein können.
Woran lag es?
Impulsgeber war damals Rudolf Kicken, der grundlegende und bedeutende Fotogalerist in Deutschland, der im Grunde seit den 70er Jahren versucht hat, die Fotografie salonfähig zu machen und ihm das tatsächlich natürlich, wie wir heute retrospektiv sehen können, auch gelungen ist. Er hatte einen bedeutenden Nachlassteil von der Tochter von Umbo, Phyllis Umbeer, zur Aufbewahrung genommen und hat das selbst zum Anlass genommen, immer wieder Teile, die dann auf den Markt kamen, dazu zu erwerben. Also es gab dann nicht nur diesen Nachlassteil der Tochter, sondern es gab auch eine große Sammlung Rudolf Kicken. Und es gab außerdem einen Privatsammler, nämlich Thomas Walter, der ebenfalls einen wesentlichen Teilnachlass von Umbo einst von der Tochter erworben hat. Und auf diese Art und Weise galt es zunächst einmal, die drei Eigentümer an einen Tisch zu bringen, sie davon zu überzeugen, dass das eine nationale Aufgabe ist, dass dieser wichtige fotografische Nachlass, Umbo ist ja wirklich ein Pionier des neuen Sehens gewesen, in toto aufbewahrt werden sollte. Und nachdem das gelungen ist, habe ich mir überlegt, dass es schön wäre, weil wir da natürlich auch um enorme Summen verhandelt haben, wenn dieser Nachlass an mehrere Orte kommen könnte. Und so haben wir uns entschieden und die Häuser haben da auch großes Interesse dann angemeldet, dass nach den biografischen Vorgaben sozusagen von Otto Umbeer die drei Häuser Berlinische Galerie, Sprengelmuseum in Hannover und Stiftung Bauhaus Dessau letztendlich sich darauf verständigt haben, diesen gesamten Nachlass zusammen zu erwerben.
Also es ging um drei Konvolute und drei Käufer, die im Prinzip an einem Tisch saßen.
Genau.
Ich möchte nochmal über einen anderen Künstler sprechen, der auch national, aber auch international zu den bedeutendsten Bildhauern der Moderne zu Beginn des 20. Jahrhunderts gehört. Bei der Erwerbung des Nachlasses des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck für das Wilhelm-Lehmbruck-Museum in Duisburg, da war es ihre Aufgabe, also nicht nur den Preis zu verhandeln, sondern auch die Grundlagen dafür zu schaffen, dass man überhaupt über einen Preis sprechen kann.
Ja, es ging zunächst einmal darum, die Erben zusammenzubringen und es ging darum, ein Gusttagebuch, das von der Witwe Lehmbruck geführt wurde, tatsächlich zur Verfügung zu stellen. Und auf dieser Basis haben wir tatsächlich das präzise Entstehungsdatum der einzelnen Güsse, aber auch die Gusshöhe, also wie oft ist ein Guss tatsächlich auch gegossen worden, feststellen können. Und das hatte natürlich wesentliche Auswirkungen auch auf die Preisgestaltung.
Genau, das ist sozusagen die Betreuung einer Erwerbung eines Künstlernachlasses. Was wir darüber hinaus ja auch seit vielen Jahren in der Kulturstiftung der Länder machen, ist kulturpolitisch wichtige Themen und Maßnahmen zu identifizieren, auf den Weg zu bringen, wie Provenienzforschung oder kulturelle Bildung, wo die Kulturstiftung der Länder ganz früh sozusagen zu den Pionieren gehört hat, die das auf die Schiene gesetzt haben. Ein weiteres Thema, über das wir heute hier sprechen, sind die Künstlernachlässe. Und dazu haben Sie für die Kulturstiftung der Länder ein Positionspapier geschrieben über den Umgang mit Künstlernachlässen. Was genau hat es mit diesem Papier auf sich?
Ja, dieses Positionspapier enthält Handlungsempfehlungen für das Zusammenwirken der relevanten Akteure und auch Kriterien für die Beurteilung. Das Thema Künstlernachlässe ist kein kulturpolitisches Nischenthema, um es gleich vorweg zu sagen. Vor- und Nachlässe zu bewahren heißt, unser kulturelles Erbe zu sichern, nichts mehr und nichts weniger. Diese Aufgabe müssen wir uns jetzt stellen, denn sonst gehen natürlich einfach viele Vor- und Nachlässe unter und sind nicht mehr in ihrer Gesamtheit für die Öffentlichkeit dann auch zu erhalten.
Sie haben gerade gesagt, viele Künstler. Haben Sie eine ungefähre Idee, wie viele Künstlernachlässe es so gibt in Deutschland, wo man sich wirklich Gedanken darüber machen muss, ob das erhaltenswerte Kultur ist, die in Museen, Bestände überführt werden sollte oder müsste?
Also ich denke mal, wir haben ja Initiativen in den Ländern, die auch beratend tätig sind. Wenn Sie diese Initiativen fragen, wie viele Anfragen sie pro Jahr bekommen, dann geht das bestimmt pro Land in die 100, um mal eine ganz ungefähre Zahl zu sagen.
Und für den Umgang mit solchen Nachlässen, da gibt es ja schon Verfahren. Also beispielsweise übernehmen Museen und der Kunsthandel häufig die Nachlässe etablierter Künstlerinnen und Künstler. Oder es gibt Beratungen, die von Galerien und Auktionshäusern angeboten werden. Dann gibt es die Initiativen, die Sie gerade angesprochen haben, die wir übrigens gerade auch in unserer jüngsten Ars Pro Toto Ausgabe thematisiert haben. Und wenn ich mich recht erinnere, sind es 10 dieser Initiativen, die dann zusammengeschlossen sind in dem 2017 gegründeten Bundesverband Künstlernachlässe, der auch Unterstützung anbietet. Das sind sozusagen alles schon Routinen, Möglichkeiten. Woran fehlt es denn noch? Also warum jetzt so ein Positionspapier, wenn es das doch schon alles gibt?
Also um einmal ganz vom Anfang an tatsächlich den Bedarf zu formulieren, viele Hinterbliebene fühlen sich mit dem Nachlass aus einem Künstlerleben einfach komplett überfordert. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Wie trennt man Wichtiges von Unwichtigem? Was ist der Kernbestand? Was ist tatsächlich bewahrenswert? Wie kann man es aufbewahren? Wo kann man es aufbewahren? Was sind die konservatorischen Voraussetzungen? Und ganz wichtig natürlich, was sind die Kriterien? Da setzt tatsächlich unser Papier an. Wir haben zunächst einmal eine Bestandsanalyse gemacht. Wir haben Handlungsempfehlungen ausgesprochen und wir haben Desiderate aufgezeigt. Aber wir haben vor allen Dingen auch Kriterien aufgezeigt, denen Nachlässe beurteilt werden können. Denn das ist eine ganz zentrale Frage, die ich auch immer wieder gestellt bekomme, wenn Ministerien an uns herantreten und sagen, ja, wie beurteilen wir denn, was ist bedeutend und was ist nicht bedeutend?
Das heißt, es gibt sozusagen Unsicherheit auf Seiten der Hinterbliebenen, Unsicherheiten im Grunde genommen auch auf Seiten derer, die gar nicht wissen, von öffentlicher Seite gar nicht wissen, ist das wertvoll, ist das Kunst oder kann das weg, könnte man jetzt ganz platt sagen. Was muss man tun, damit die sich also nicht mehr alleine gelassen fühlen?
Zunächst einmal würde ich sehen, dass die Betreuung der Vor- und Nachlässe, insbesondere auch die Erstellung der Werkverzeichnisse, in der Verantwortung der Künstlerinnen und Künstler selbst liegt.
Was wäre denn die Alternative?
Die Alternative ist, dass die Künstlerinnen und Künstler das an eine Institution geben und sagen, alles Weitere liegt in ihrer Hand. Damit sind aber jegliche Institutionen, die das bekommen, die diese Nachlässe erhalten, natürlich überfordert. Und insofern wäre es natürlich von größter Bedeutung, dass schon zu Lebzeiten Künstlerinnen und Künstler sich um ihre Vorlässe, in dem Fall ja noch, wenn sie noch leben, tatsächlich selbst kümmern, sie inventarisieren, alle Daten tatsächlich sammeln, denn sie selbst kennen sich natürlich am besten aus mit ihren Werken. Ihre Nachfahren haben natürlich immer das Problem, dass sie dann plötzlich vor der Frage stehen, um Gottes Willen, was ist das für ein Material, wann ist das Werk entstanden, dann wird es eigentlich immer erst schwierig, wenn es keine schriftlichen Grundlagen dafür gibt.
Weil also, das ist, was teuer wird für die Institution.
Absolut, denn das ist im Grunde dann schon die Forschungsleistung, die damit verbunden ist. Und das ist eigentlich unsere allererste Handlungsempfehlung, geht an Künstlerinnen und Künstler. Nehmt euer Œuvre selbst in die Hand und bereitet es so auf, dass spätere Generationen wirklich leichter damit umgehen können. Wichtig ist natürlich auch ein sinnvolles Zusammenwirken der Akteure und Aufgaben, nämlich staatlich, öffentlich, privatwirtschaftlich und zivilgesellschaftlich. Das heißt, wir haben es mit Privatpersonen auf der einen Seite zu tun, nämlich meistens ja die Nachfahren der Künstlerinnen und Künstler. Wir haben die öffentlichen Einrichtungen, die Institutionen, Museen, Bibliotheken und Archive auf der anderen Seite. Wir haben es aber natürlich auch mit Galerien, Interessen und dem Kunsthandel zu tun. Und insofern muss man sehen, für welchen Nach- oder Vorlass sind welche Institutionen eigentlich empfehlenswert.
Wir kommen ja gleich auch zu den Kriterien der Auswahl. Aber im Grunde genommen sprechen wir jetzt über die Künstler, deren regionale oder nationale Bedeutung außer Zweifel steht. Weil sonst würde ja keine öffentliche Einrichtung sich schon mal mit dem Nachlass beschäftigen oder dem Vorlass beschäftigen.
Das ist richtig. Deswegen habe ich mich in unserem Positionspapier an den Kriterien der Förderung der Kulturstiftung der Länder orientiert, um mal die Messlatte ganz hoch zu hängen, das national wertvolle Kulturgut. Wir haben ja in Deutschland seit geraumer Zeit ein schriftlich formuliertes Kulturgutschutzgesetz und in Paragraph 7 dieses Gesetzes wird eben auch definiert, was ist als national wertvolles Kulturgut tatsächlich zu verstehen. Das heißt, es gibt durchaus transparente Kriterien, die man anwenden kann, um mit diesen Vor- und Nachlässen und Konvoluten umzugehen.
Ich erinnere mich, der Erhaltungszustand war auch noch eines der Förderkriterien, die Sie in dieses Positionspapier reingeschrieben haben. Genau. Das heißt, wenn es schon verrottet ist, fördern wir es nicht mehr.
Ja, also um noch weitere Kriterien zu nennen, wichtig ist natürlich die Authentizität. Ist es ein Original oder ist es eine Kopie nach einem anderen Werk? Das kann ja durchaus auch sein. Wir gehen natürlich erstmal bei Vor- und Nachlässen davon aus, dass sie authentisch sind. Aber auch das muss natürlich geklärt sein. Dann muss natürlich die herausgehobene Bedeutung festgestellt werden. Das sind natürlich alles Gradmesser, um die Bedeutung auch festzustellen. Und wie Sie sagten, wichtig ist natürlich auch der Erhaltungszustand, wenn die Werke in einem konservatorisch bedenklichen Zustand sind und davon auszugehen ist, dass sie sozusagen dem Verfall schon preisgegeben sind und es nur mit erheblichsten finanziellen und restauratorischen Mitteln nötig wäre oder gegebenenfalls auch gar nicht möglich wäre, sie zu erhalten, dann muss man darüber natürlich auch nachdenken und sprechen.
Wenn, ich unterstelle es, Ihre Absicht ist, dass diese Handlungsempfehlungen natürlich auch umgesetzt werden und ihren Widerhall finden, wie könnte das passieren? Also was sind sozusagen die Schritte, die jetzt anstehen, damit das in diesem Sinne funktioniert?
Ich würde zunächst einmal einen runden Tisch empfehlen mit allen Akteuren, die ich vorhin genannt habe, also die Künstlerinnen und Künstler, ihre Nachfahren, dann natürlich der Bundesverband Künstlernachlässe. Das ist natürlich jetzt der seit 2017 wirklich der wichtigste Ansprechpartner geworden, der natürlich auch alle regionalen Aktivitäten dann bündeln kann und dann auch tatsächlich in die Fläche hineinwirken kann. Aber eben auch die Institutionen selbst, also Museen, die möglicherweise Teilnachlässe oder Nachlässe erwerben wollen. Und ganz wichtig aber auch Kunsthandel, Galerien, die in den letzten Jahren zunehmend wichtige Rollen für die natürlich auch Vermarktung, aber auch für die Aufbewahrung von Nachlässen spielen.
Das Positionspapier, über das wir hier sprechen, das finden Sie übrigens auch auf der Webseite kulturstiftung.de. Das war unser Gespräch zum Thema, wie umgehen mit Künstler vor und Nachlässen. Ich möchte gerne wieder darauf hinweisen, und das Angebot und die Inhalte von der Kulturstiftung der Länder finden Sie auch auf Twitter, auf Instagram, auf YouTube und auf Facebook. Und Ihnen, Frau Dr. Kaiser-Schuster, danke ich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Herr Mück.